Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Literaturnobelpreis für den Chinesen Mo Yeng.
Es sind große, er sagt gerne, walfischgleiche Romane, die er liebt. Ja, also große, tiefgehende Romane.
Walfischromane und Politik als Schwerpunkt unserer Sendung.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt?
Genf will internationale Steuerprivilegien abschaffen und dafür Geld vom Bund. Ein Modell für die Schweiz im Streit mit der EU. Und warum Migros bald Migros heißt, weil die Genossenschaft nach Deutschland expandiert und von unseren Nachbarn eingedeutscht werden wird. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Mo Yen heißt der diesjährige chinesische Nobelpreisträger für Literatur. Karin Salm erklärt warum.
Der 57-jährige Schriftsteller Mo Yen ist ein begnadeter, wortmächtiger Geschichtenerzähler, der sich von den mündlichen Erzählungen der Bauern in seinem Heimatort in Ostchina inspirieren lässt. Mo Yen ist bekannt für seine realistischen Schilderungen des Lebens in der chinesischen Provinz. Dabei scheut er sich nicht, auch Gewalt und Bauernaufstände gegen die arrogante Staatsbürokratie zu thematisieren und den Realismus mit absurden Einsprengseln zu brechen. Genau mit diesem Können, Sagen, Geschichte und Gegenwart miteinander zu verknüpfen, begründet die Schwedische Akademie der Wissenschaft heute die Vergabe des Literaturnobelpreises an Mo Yen. Im Westen wurde Mo Yen, der selbst in Armut und Klassenkampf aufgewachsen ist, bekannt mit seinem Novellenzyklus «Das rote Kornfeld», der 1987 verfilmt wurde. Atmosphärisch und opulent beschreibt Yen dort eine Familie am Übergang vom traditionellen zum modernen China. Mo Yen ist ein Pseudonym und heißt «Der Sprachlose», was man von diesem chinesischen Nobelpreisträger nicht behaupten kann.
Mo Yen ist zwar durchaus regimekritisch, aber kein eigentlicher Regimekritiker. Ob ihn das Nobelpreiskomitee gerade deswegen ausgewählt hat, klären wir nach den Nachrichten mit Miriam Knecht.
Die Frage ist teilweise geklärt, wie ein brisantes internes Papier der NAGRA an die Öffentlichkeit gelangte. Wie die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, mitteilte, hat ein inzwischen pensionierter Mitarbeiter das Papier weitergegeben. Über Umwege ist es dann zur Sonntagszeitung gelangt. Wer sonst noch beteiligt war, ist gemäß der Nachrichtenagentur SDA unklar. Kritiker sagen dazu, das Papier erwecke den Anschein, als ob die NAGRA bereits entschieden habe, wo radioaktive Abfälle künftig entgelagert werden. Die Ideen des Bundesrats, wie er gegen gewaltbereite und zerstörungswütige Sportfans vorgehen will, sind umstritten. Der Bundesrat will die Fans etwa verpflichten, künftig mit einem Extrazug an die Spiele ihres Vereins zu reisen. Und die Vereine sollen für Sachschäden haften. Die SBB lobt, so würden die Vereine und Fans stärker in die Pflicht genommen. Auch die Städte begrüßen die geplanten Maßnahmen. Dagegen sind die Vereine und ihre Fans. Auf Zwang zu setzen, sei falsch. Die Mikrogenossenschaft Zürich kauft die deutsche Supermarktkette Tegut. Tegut betreibt rund 300 Filialen. Für das Unternehmen mit Sitz im deutschen Fulda arbeiten 6.300 Angestellte. Der Umsatz belief sich im vergangenen Jahr auf über 1 Milliarde Euro. Die Migros Zürich kauft das Handelsgeschäft, nicht aber die Industrie- und Landwirtschaftssparte von Tegut. Die Gegner des Tierseuchengesetzes haben dargelegt, warum das Volk aus ihrer Sicht die Vorlage am 25. November ablehnen soll. Der Widerstand des Komitees Nein zum Tierseuchengesetz richtet sich gegen das Impfobligatorium. Laut eigenen Angaben stützte sich auf negative Erfahrungen mit den Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahr 2008. Die spanische Regierung hat nicht damit gerechnet, dass die Kreditwürdigkeit des Landes durch die Ratingagentur Standard & Poor's herabgesetzt würde. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium sagte dazu, Standard & Poor's habe nicht die Reformen berücksichtigt, die bereits auf den Weg gebracht worden seien. Die Agentur hat die Kreditwürdigkeit Spaniens um 2 Stufen herabgesetzt und mit einer weiteren Rückstufung gedroht. Der Ausblick bleibe negativ. Nach der erzwungenen Landung eines syrischen Passagierflugzeugs in der Türkei hat der russische Präsident Putin eine bevorstehende Türkei-Reise abgesagt. Putin sollte nächste Woche das Land besuchen. Russland fordert von der Türkei eine Erklärung zum gestrigen Zwischenfall. Der türkische Premierminister Erdogan sagte, an Bord des Flugzeuges sei russische Munition für Syrien entdeckt und beschlagnahmt worden. Bei Streiks der Minenarbeiter in Südafrika sind erneut mindestens 2 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei starb ein Mann in der Nähe der Stadt Rustenburg an schweren Brandverletzungen. Eine wütende Menschenmenge hatte ihn angezündet. Zudem sei ein weiterer Mann an Schussverletzungen gestorben. Wer die Schüsse abgefeuert hat, ist unklar. Südafrika wird seit Wochen von gewalttätigen Streiks heimgesucht, die im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen in Bergwerken stehen. Die in Frankreich verhafteten Mitglieder einer Terrorzelle werden als weit gefährlicher eingestuft als ursprünglich angenommen. Das sagte der zuständige Pariser Staatsanwalt. Laut ihm wollten sich die Verhafteten dem bewaffneten Kampf islamistischer Gruppen in Syrien anschließen. Zudem sei Material für den Bau eines Sprengsatzes beschlagnahmt worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.654 Punkten im Plus von 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.363 Punkten im Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.2096 Franken gehandelt und der Dollar zu 93,59 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es meist stark bewölkt und zeitweise regnet es. Im Osten sind am Morgen Aufhellungen möglich. Im Süden ist es kaum nass. Die Höchsttemperatur steigt auf 14 bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Literatur in China hat immer auch mit Politik zu tun. Zum chinesischen Literaturnobelpreisträger Mo Yan. Experten kritisieren die Pläne des Bundesrats für eine Reform der Krankenkassen.
Das ist in meinen Augen jetzt wirklich aus gesundheitsökonomischer Sicht eine reine Mogelpackung.
Ein alter Hut.
Der Streit um Steuerprivilegien für ausländische Unternehmen. Ein Schweizer Konzept unter Druck der EU. Die IWF-Chefin Lagarde macht sich, überraschend, zur Anwältin von Griechenland.
It's sometimes better to have a bit more time. This is what we advocated for Portugal, this is what we advocated for Spain and this is what we are advocating for Greece.
Dann ein politisch brisanter Freispruch in Ägypten. Und Klimaflüchtlinge sind keine, Zitat, freiwillige Immigranten. Eine Initiative der Schweiz vor der UNO. Der neue Literaturnobelpreisträger heißt Mo Yan. Er wurde 1955 als Bauernsohn im Osten Chinas geboren. Seit 1986 hat er unzählige Kurzgeschichten und Romane veröffentlicht, von denen das Rote Kornfeld verfilmt wurde. Erik Fackon.
Für Andrea Riemenschnitter, Sinologin an der Universität Zürich, ist es keine Frage, dass Mo Yan den Literaturnobelpreis verdient erhalten hat, weil er ein großer Erzähler ist.
Er kann sehr gut erfinden, aber er kann auch immer wieder zurückgehen auf das, was wir hier in der Wissenschaft mit Oral History bezeichnen. Er geht zurück auf Legenden, er geht zurück auf das, was sich die lokale Bevölkerung erzählt. Er experimentiert mit Formen, mit der Sprache und ist gleichzeitig ein brillanter Komiker, ein Humorist. Er sticht hervor mit seinem Talent.
Seit 1986 hat Mo Yan unzählige Kurzgeschichten und vor allem Romane geschrieben. Von was wird dieses große Werk zusammengehalten? Andrea Riemenschnitter?
Das kann man wahrscheinlich nur so formulieren, dass ihn das tiefe Mitgefühl mit dem Schicksal der Bevölkerung Chinas in den historischen Wirren durch sein Werk hindurch begleitet und auch natürlich die eigenen Erfahrungen.
Yans Romane sind Berichte aus der Zeitgeschichte, sagt auch die Übersetzerin Martina Hasse, die sein neuestes Werk Frösche übersetzt hat, das im nächsten Frühjahr auf Deutsch erscheinen wird. Martina Hasse erläutert diesen zeitgeschichtlichen Hintergrund am Beispiel des neuesten Romans, der auf Deutsch erhältlich ist.
Wenn Sie zum Beispiel den Überdruss gelesen haben, dann wissen Sie, dass das die gesamte chinesische Geschichte Abriss, ein sehr genauer, sehr detaillierter Abriss der gesamten chinesischen Geschichte kurz vor der kommunistischen Machtergreifung oder vor der Volksrepublik China ist. Ja.
Frösche handelt von der Geburtenpolitik Chinas. Man kann sich vorstellen, dass hier, wie in all seinen Romanen, eine Haltung zentral ist. Martina Hasse?
Die Kritik an den gesellschaftlichen oder politischen Umständen nimmt in seinem Werk einen sehr, sehr großen Platz ein.
Ein kritischer chinesischer Autor. Dennoch kam Mo Yan 2009 in die Kritik. China war Gastland an der Frankfurter Buchmesse. Gewisse eingeladene Autoren waren wieder ausgeladen worden, weil sie Peking nicht genehm waren. Mo Yan nahm die Einladung an und wurde dafür als regierungskonform bezeichnet. Was für eine Stellung hatte er in der chinesischen Literaturlandschaft? Dazu Andrea Riemenschnitter.
Er ist also in China selber unbestritten, der große Meister der Gegenwartsliteratur. Und um zurückzukommen auf den Eklat bei der Buchmesse, für Mo Yan ist es kein Problem, dass andere anders Systemkritik üben. Für ihn ist es nur wichtig zu sagen, es muss auch auf seine Art gehen.
Auch Martina Hasse nimmt Kritik an Mo Yan nur von chinesischen Autoren wahr, die im Ausland leben. Sie meint, Mo Yan sei ein großer Literat und vor allem ein anspruchsvoller Autor.
Es ist kein Bestseller-Autor, weil er schwere, dicke, anspruchsvolle, historisch genaue Literatur schreibt. Ja, das wäre keine leichte Kost. Er sagt gerne Walfisch gleiche Romane, die er liebt. Ja, also tiefgehende Romane.
Die Übersetzerin Martina Hasse im Beitrag von Eric Facon. Ein Nobelpreis für einen Chinesen ist fast immer auch politisch. Ich habe unseren China-Korrespondenten Urs Morf gefragt, der Name Mo Yan ist ein Pseudonym. Warum schreibt der Nobelpreisträger nicht unter seinem richtigen Namen?
Nun, dieses Pseudonym Mo Yan, das heißt wörtlich übersetzt auf Deutsch nicht reden. Und Mo hat sich dieses selber gegeben, als er schon bei seinen ersten Sachen, die er geschrieben hat, gemerkt hat, dass er politisch einfach immer wieder aneckt mit diesen Sachen. Von den Inhalten her, aber vor allem eben auch vom Stil her, von einem sehr unkonventionellen Stil, der eben gar nicht dieser sozialistische Realismus ist, der in China seit langem gepflegt wird.
Aber Mo Yan ist kein Regimekritiker.
Ja, Mo Yan ist sehr, sehr schwierig zu schubladisieren. Er ist einerseits wirklich ein staatlich anerkannter Schriftsteller. Er bekommt eine Sozial- und Krankenversicherung. Er hat auch immer wieder Kompromisse machen müssen. Er war zum Beispiel bei der offiziellen Delegation dabei, bei der Frankfurter Buchmesse. Nach 2009, als China das offizielle Gastland war. Und er war dann eigentlich gezwungen, mit dieser Delegation zusammen zum Beispiel einmal einen Saal zu verlassen, als dort dissidente Stimmen laut wurden. Auf der anderen Seite ist er eben immer wieder auch sehr, sehr kritisch. Er ist nicht nur wirklich angepasster Schriftsteller. Er hat immer wieder Themen aufgegriffen, die den Leuten gar nicht passen hier in der Regierung drin. Zum Beispiel in seinem meines Wissens letzten größeren Buch War Frosch, da geht er ganz, ganz hart mit der brutalen Durchsetzung der Einkindfamilienpolitik ins Gericht.
In den Büchern von Mo Yan kommt immer wieder brutalste Gewalt vor. Da werden beispielsweise Buben zerstückelt und es gibt Anleitungen, wie man sie am besten kocht. Woher kommt das?
Mo sagt, die Aufgabe des Schriftstellers sei unter anderem, die Schattenseiten der Gesellschaft und auch der menschlichen Natur gnadenlos aufzuzeigen, nichts zu beschönigen. Und er steht dazu, er sagt das ausdrücklich, China sei in den letzten 100 Jahren, aber in der Gegenwart noch sehr, sehr stark geprägt von brutalster Gewalt. Und das mit diesen zerstückelten Buben, das ist eine Anspielung, die in China die meisten Leute auf Anhieb verstehen. Es geht nämlich darum, dass in den Hungersnöten unter dem großen Sprung nach vorn, in der Mao-Zeit und in der Kulturrevolution, es immer wieder zu Fällen von Kannibalismus gekommen ist in China. Und das ist natürlich ein Tabuthema und damit hat er sehr, sehr stark angeeckt.
Wie reagiert denn das offizielle China auf solch massive Kritik, zum Beispiel auch an der Ein-Kind-Politik?
Nun, das Buch über die Ein-Kind-Politik, das ist veröffentlicht worden, das kann man kaufen, das darf man lesen, aber es hat in der Vergangenheit mehrfach Werke gegeben, die man bis heute eben in China nicht lesen darf, die hier nicht veröffentlicht worden sind, die allenfalls reingeschmuggelt werden aus Hongkong, unter anderem eines, die sogenannte Knoblauchrevolte heißt das im deutschen Titel, das ist 1989 nach dem Tiananmen-Massaker erschienen.
Wie hat das offizielle China auf diesen Nobelpreis heute Abend reagiert?
Ja, etwas seltsam. Die offizielle Tagesschau, die hat in den ersten 17 Minuten gar nichts dazu gebracht, obwohl genau zu dieser Zeit in Stockholm bekannt gegeben wurde, dass Mo Yan den Literaturnobelpreis bekommen soll. Dann kam ein 18-Sekünder dazu, eine kurze Meldung. Und dann wieder eine Stunde lang nichts mehr. Unterdessen aber ist eine Kurzbiografie ausgestrahlt worden und es ist auch erzählt worden, dass Mo Yan sich erschrocken und glücklich gezeigt haben soll über den Entscheid.
Wird Mo Yan nach Stockholm reisen können?
Da bin ich überzeugt davon. Also in China wird seit Tagen spekuliert darüber, dass er den Literaturnobelpreis bekommen könnte. Das ist auch auf Anstoß gestoßen bei Dissidenten und bei anderen kritischen Autoren, hat auch Spott gegeben. Aber das offizielle China wird ganz sicher stolz sein jetzt, dass endlich ein richtiger Chinese den Literaturnobelpreis bekommen hat, weil 2000 hat schon ein ethnischer Chinese den Literaturnobelpreis bekommen, aber der lebt seit 1987 in Frankreich im Exil, weil in China seine Bücher verboten sind.
Vor 2 Jahren hat auch ein Chinese den Friedensnobelpreis erhalten und konnte ihn nicht abholen. Ist der Entscheid des Nobelpreiskomitees ein politischer Entscheid?
Genau das wird hier hinter den Kulissen gemunkelt. Es sei ein abgekartetes Spiel gewesen. Den Nobelpreisorganisatoren sei es darum gegangen, nach dieser Vergabe des Friedensnobelpreises an Liu Xiaobo, der ja immer noch im Gefängnis sitzt, endlich mit China den Haussegen wieder ins Lot zu bringen.
Aus Peking, Urs Morf. Eine Art Einheitskrankenkasse Light hat der Bundesrat gestern vorgeschlagen. Das heißt, die Krankenkassen sollen teure Patienten aus einem gemeinsamen Topf finanzieren. Doch Experten sind skeptisch. Elisabeth Pestalozzi.
Für den Bundesrat ist das neue Modell die Lösung, die SP-Initiative einer Einheitskrankenkasse zu bodigen. Mit seiner Idee einer Einheitskasse Light soll es zwar weiterhin mehrere Krankenkassen geben, doch müssten diese nur noch die Gesundheitskosten ihrer Versicherten bis zu einem bestimmten Betrag pro Jahr bezahlen. Ab einer noch zu definierenden Grenze irgendwo zwischen 5'000 und 20'000 Franken würde eine einzig neue Rückversicherung aller Krankenkassen zusammen die Kosten übernehmen, die über diesem Schwellenwert liegen. Der Vorteil, so der Bundesrat, weil die Kassen die Kosten teurer Patienten über dieser Schwelle nicht allein tragen müssten, wären sie eher bereit, solche sogenannten schlechten Risiken zu tragen. Doch was die Landesregierung nun als Heilmittel preist, macht Gesundheitsexperten überhaupt nicht froh. Das Ganze sei
ein alter Hut,
konstatiert Stefan Felder, Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Basel. Ein Modell, das er kenne aus seiner Zeit als Professor in Deutschland, unterdessen aber würde dort niemand mehr davon sprechen. Heinz Locher, ebenfalls Gesundheitsökonom und Präsident der Allianz Schweizer Krankenversicherer, stellt ernüchtert fest,
ich sehe eigentlich keinen Mehrwert, weder gesundheitspolitisch noch sozialpolitisch. Es ist eine Enttäuschung.
Denn nicht nur fehle bei den bundesrätlichen Vorschlägen der Mehrwert, viel schlimmer noch, das neue System mit einer Rückversicherung für teure Patienten werde verheerende Auswirkungen haben, ist Locher überzeugt. Einmal auf die Kosten.
Weshalb soll der Krankenversicherer sich noch bemühen, dort auf eine wirtschaftliche Versorgung zu achten? Er kann ja den Fall entsorgen.
Was wohl zur Konsequenz haben würde, dass die Prämien weiter steigen würden. Aber auch für die Patienten, namentlich für die schwerkranken, teuren, seien die Folgen fatal.
Für den Patienten schaut es dann niemanden mehr, weil das ist ja dann wurscht, das wird ja dann bezahlt einfach durch die Allgemeinheit. Irgendjemand ist ja dann dort trotzdem bei der Kasse.
Eine Ansicht, die Lochers Basler Kollege vollumfänglich teilt. Stefan Felder hält zudem fest, die ganze Übung sei gar nicht notwendig, denn die gerechtere Verteilung der Lasten auf die verschiedenen Kassen, die könne man auch mit einem besseren Risikoausgleich erreichen. Da brauche es gar keinen neuen Pool.
Das sind zwei Instrumente, die sich gegenseitig sozusagen aufheben. Wenn es also gelingt, den Risikoausgleich zu verfeinern, dann können wir hier einen Ausgleich zwischen den Kassen organisieren, der es dann nicht mehr nötig macht, noch eine Rückversicherung zu haben.
Der Fall Deutschland habe gezeigt, dass der verfeinerte Risikoausgleich einen Risikopool überflüssig gemacht habe. Er sei deshalb nach wenigen Jahren in aller Stille auch wieder abgeschafft worden. Auf einen verfeinerten Risikoausgleich zu setzen, das empfiehlt auch Gesundheitsökonom Locher. Doch ganz wirkungslos sei ein solcher Pool, wie der Bundesrat ihn nun vorschlägt, jedoch nicht, gibt Ökonome Felder zu bedenken. Ein solches Modell würde in den verschiedenen Kantonen zu massiven Veränderungen des Prämienniveaus führen, wenn man für teure Fälle eine nationale Versicherung einführen würde.
Kanton Genf oder Basel-Stadt, die vergleichsweise hohe Kosten haben, die würden entlastet. Und andere Kantone, Kantone der Innerschweiz, Appenzell Innerrhoden und so weiter, die würden durch dieses System belastet.
Und müssten deshalb höhere Prämien bezahlen. Auch deshalb ist es äußerst fraglich, ob das bundesrätliche Modell in der föderalistischen Schweiz eine Chance haben wird.
Die EU setzt die Schweiz wegen der Steuerprivilegien, die ausländischen Konzernen gewährt werden, unter Druck. Bisher spielte die Schweiz auf Zeit, jetzt prescht der Kanton Genf vor. Er will die Unternehmenssteuern massiv senken, fordert aber gleichzeitig vom Bund Kompensationen für die Steuerausfälle. Aus Genf, Thomas Gutersohn.
13%, das ist die Zahl, die heute wohl in den Teppichetagen der Genfer Firmen zirkulieren wird. Denn der Kanton will die Unternehmenssteuer auf einen Einheitssatz von effektiven 13% festlegen. Der Genfer Finanzminister David Hiller:
Il nous faut maintenir un taux unique pour toutes les entreprises. Le taux idéal, il est de l'ordre de 13%, là on est sûr de presque rien perdre.
Das ist heute nicht so. Internationale Konzerne zahlen in Genf nur 11%, lokale Unternehmen 24% Unternehmenssteuer. Die EU droht mit grauen und schwarzen Listen, falls diese Ungleichbehandlung weitergeführt wird. Mit dem vorgeschlagenen Einheitssatz von 13% hofft der Kanton Genf, die EU zu beruhigen. Zwar müssen internationale Firmen etwas mehr bezahlen, für das einheimische Gewerbe ist das aber eine enorme Steuererleichterung. Würde die Einheitssteuer höher ausfallen, drohen die internationalen Multis mit dem Wegzug. Und das hätte für den Kanton Genf verheerende Folgen, meint David Hiller.
C'est 1000 entreprises à peu près, chiffre rond. On parle de 20.000 emplois directs, de gens généralement assez bien payés.
Denn, so der Finanzminister, geht es um 1000 Firmen, 20.000 Arbeitsplätze, die in steuergünstigere Orte abwandern könnten. Und davon gibt es einige, in Europa, aber auch in der Schweiz. Der Kanton Zug lockt mit einer Unternehmenssteuer von effektiven 12%. Die Einheitssteuer würde den Kanton etwa 500 Millionen Franken kosten. Hiller fordert einen Teil dieses Geldes von Bund und den Kantonen zurück.
Vous devez contribuer et aux autres cantons à qui nous donnons hein, quand même plus de 300 millions chaque année. Il faut que vous compreniez que là on est dans des difficultés nouvelles. Quelques règles de la péréquation pourraient devoir être modifiées.
Bisher zahle der Kanton Genf den anderen Kantonen jährlich 300 Millionen Franken. Wegen dem Steuerausfall müsse sich das nun aber ändern, so David Hiller. Der Kanton Genf ist der erste der großen Wirtschaftskantone, der sich a. für einen Einheitssatz ausspricht und b. sagt, wo dieser liegen soll, bei effektiven 13%. Das wird die anderen Wirtschaftskantone Waadt, Zürich, Basel und Bern in Zugzwang bringen.
Genf geht also in die Offensive und macht einen eigenen Vorschlag im Steuerstreit mit der EU. Die Steuerausfälle will der Kanton aber nicht selber tragen. Wer soll das bezahlen? Kann das aufgehen? Priscilla Imboden.
Senkt der Kanton seine Gewinnsteuern derart stark, so klaffen Löcher in den öffentlichen Kassen. Der Genfer Finanzdirektor David Hiller rechnet vor.
Si on prend le canton et les communes, on n'est pas très loin de 500 millions de pertes.
Eine halbe Milliarde Franken weniger Steuereinnahmen, das ist der Preis, den Genf für den Standortwettbewerb zahlen will. Aber bitte nicht alleine. Die Hälfte davon sollen Bund und Kantone über die Bundessteuer sowie über den Finanzausgleich beisteuern. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse begrüßt diese Ankündigung tieferer Steuern für alle Firmen. Die Genfer Vorschläge hätten Modellcharakter für andere Kantone, schreibt er. Das sieht die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog nicht ganz so. Sie hat solch tiefe Einheitssteuersätze stets in Frage gestellt. Jetzt reagiert sie zurückhaltend, denn ein Teil der Genfer Forderungen befürwortet sie.
Genf hat heute vor allem gesagt, es ist ein ganz wichtiger Bereich für uns. Wir können nicht nichts tun. Die Steuersätze werden als eine Maßnahme wahrscheinlich gesenkt werden müssen. Aber es muss auf andere Weise, sei es über den Bund, die NFA, Steuereinnahmen in die betroffenen Kantone fließen.
Nicht nur Genf folgt dieser Strategie, auch weitere Kantone wie Zürich liebäugeln mit tiefereren Steuern und einem Ausgleich. Aber je mehr Kantone die Unternehmenssteuern derart massiv senken, desto weniger geht die Rechnung auf. Woher soll das Geld dann stammen, um die Steuerausfälle auszugleichen? Diese Frage stellt Jörg Walker, Steuerexperte der Beratungsfirma KPMG.
Das ist die Grundkrux von dieser Idee, dass man eben über Steuersatzsenkungen versucht, den Ausfall der privilegierten Gesellschaften zu korrigieren. Das dürfte schweizweit mehrere Milliarden Steuerausfälle zur Folge haben.
Jörg Walker bevorzugt deshalb einen anderen Weg, der zu weniger Steuerausfällen führen würde.
Indem man bestimmte Einkünfte, die typischerweise privilegierte Gesellschaften haben, teilbesteuert und damit ähnliche Effekte erzeugt wie heute bei den privilegierten Gesellschaften.
Das hieße, Einnahmen aus Lizenzen und Zinsen tiefer zu besteuern, was zum Beispiel die Holdings entlasten würde. Die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog erachtet diese Lösung ebenfalls als Alternative. Die generellen Steuersätze für Unternehmen müssten dann nicht gesenkt werden, die Löcher in den Staatskassen wären kleiner. Auch der Gewerkschaftsbund ließe sich für ein solches Modell erwärmen. Er ist kategorisch gegen eine pauschale Steuersenkung. Chefökonom Daniel Lampard.
Eine generelle Gewinnsteuersenkung ist völlig falsch. Die Unternehmen wurden schon sehr stark entlastet in den letzten Jahren. Verschiedene Kantone haben jetzt Defizite deshalb. Was wichtig ist, ist, dass man zunächst das Problem genau analysiert. Dann wird man sehen, dass es viel weniger bedeutend ist, als der Bund im Moment vorgibt. Und das kann man über punktuelle Massnahmen, Übergangsfristen und einen stärkeren Lastenausgleich korrigieren.
Vertreter von Bund und Kantonen suchten bisher hinter geschlossenen Türen nach Lösungen im Streit mit der EU um Steuerprivilegien für internationale Firmen. Die Interessen klaffen dabei weit auseinander. Mit seinem offiziellen Vorschlag will nun der Kanton Genf die öffentliche Debatte lancieren. In seinem Sinne.
Die Migros expandiert nach Deutschland. Die Zürcher Regionalgenossenschaft übernimmt das Handelsgeschäft und damit die 300 Filialen der Supermarktkette Tegut. Damit kauft Migros zwar einen Biopionier, aber gleichzeitig auch einen Supermarkt, dessen Geschäft seit einiger Zeit harzt. Klaus Ammann.
Wenn die Migros bestehen wolle im harten Lebensmittelhandel, dann müsse sie wachsen. Wachsen aber könne sie nur noch im Ausland, sagt Migros-Zürich-Chef Jörg Blunschi. Die deutsche Supermarktkette Tegut, nach dem Firmengründer Theodor Gut Berlet benannt, komme da wie gerufen.
Tegut passt 100% von ihrer Identität her auch zur Migros-Philosophie. Es ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir sehen nebst Wachstumschancen für die Migros-Gruppe natürlich auch die Chance zum Zugang zum deutschen Markt, auch für unsere Migros-Industrien.
Zudem soll die Tegut-Kette, die seit 30 Jahren so viel Umsatz mit Bioprodukten macht wie kein anderer Supermarkt, Migros auf einem Feld stärken, auf dem der Schweizer Detailhandelsriese Potenzial sieht. Aber Tegut geht's nicht sonderlich gut. Wolfgang Gut-Berlet, Inhaber von Tegut und Sohn des Gründers.
Na, wir könnten schon alleine überleben, aber es ist sicherlich heute in dieser Oligopolstruktur, die wir in Deutschland haben, die Sie auch in der Schweiz kennen, schwierig als Unternehmen in dieser Größenordnung noch wirklich zu wachsen.
Zusammen sei man stärker, sind beide Seiten also überzeugt. Doch Migros übernimmt nur den Handelsbereich, also die Tegut-Läden. Die Produktionsbetriebe, die die Tegut-Läden mit Bio-Christstollen und Fruchtsäften ohne Gentechnik beliefern, bleiben in der Hand von Tegut. So sei man, gibt Migros-Zürich-Chef Jörg Blunschi offen zu, auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden. Noch.
Ich habe wirklich auch Respekt vor zwei Schritten gleichzeitig. Ich bin überzeugt von der Leistungsfähigkeit und den Produktionsbetrieben von Tegut. Ich nehme die auch gerne so ein bisschen in die Charge. Aber ich weiß auch, dass wir die Möglichkeit haben, auf einen längeren Zeitraum hin bei allfälligen Veräußerungen dort auch die Produktionsbetriebe integrieren zu können.
Zuerst will die Migros die Tegut-Filialen wieder auf Kurs bringen. Diese seien schlecht positioniert zwischen Discountern und Supermärkten für höhere Ansprüche. Jörg Blunschi scheint sich der Schwierigkeit bewusst.
Risikolos ist nichts. Und wir denken wirklich, dass wir am Profil von Tegut wieder arbeiten müssen. Das muss geschärft werden. Die Tegut hat ein hervorragendes Renommee aber das effektive Leistung, die sie bringen, die ist ein bisschen gesunken. Und da müssen wir sicher anpacken mit klassischen Mehrwertkonzepten. Und das ist auch das Geschäft, das die Migros kann.
Migros Zürich traut sich also zu, 300 Supermärkte in Hessen, Thüringen und Nordbayern neu auszurichten. Das letzte große Auslandabenteuer der Migros scheint vergessen, die Expansion nach Österreich nämlich, die vor rund 15 Jahren nach kurzer Zeit mit einem Verlust von 300 Millionen Franken endete. So groß wie damals schätzen Beobachter das Risiko allerdings nicht ein. Wohl deshalb lässt der nationale Migros-Genossenschaftsbund die Zürcher auch gewähren. Falls der Coup Früchte trägt, sollen auch die anderen Regionalgenossenschaften profitieren und nicht zuletzt die Kunden in der Schweiz. Sie sollen bald auch Herzberger Bio-Christstollen in den Regalen finden und allgemein von günstigeren Preisen profitieren. Preise, die die Migros dank ihrer neuen Größe kleiner machen kann.
Es ist 18.31 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit einem politisch brisanten Urteil in Ägypten, neuen Rechten für Klimaflüchtlingen und einem Plädoyer für Griechenland aus Tokio, denn der Sparzwang für Griechenland soll gelockert werden. Das forderte IWF-Chefin Christine Lagarde überraschend an der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Tokio. Damit lanciert sie die Diskussion neu, wie Europa aus der Krise finden soll. Aus Tokio, Maren Peters.
Der Anfang ließ keine Überraschungen erwarten. Auf die Frage, wie es in Griechenland vorangehe, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde das Übliche. Die Arbeit gehe weiter, ein IWF-Team sei im Land, arbeite hart, Tag und Nacht und sogar am Wochenende.
The work continues. We have a team on the ground, fully committed, working very hard, days and nights, weekend included.
Da klang es noch nach Business as usual. Was Lagarde dann sagte, machte viele wieder wach.
It's sometimes better to have a bit more time. This is what we advocated for Portugal, this is what we advocated for Spain, and this is what we are advocating for Greece.
Manchmal sei es besser, Ländern mehr Zeit für die Umsetzung von Sparprogrammen zu geben, sagte die Chefin des Währungsfonds, der lange Jahre wegen seiner harten Sparauflagen bei Kreditnehmern am Pranger stand. Mehr Zeit, sagte Lagarde, das ist, was wir im Fall Portugal geraten haben, das ist, was wir im Fall Spanien geraten haben, das ist, was wir auch bei Griechenland empfehlen. Die Französin wurde sogar noch konkreter. Griechenland müsse 2 Jahre mehr bekommen, um seine Sparauflagen umzusetzen.
An additional 2 years was necessary for the country to actually face the fiscal consolidation program that is considered.
Die Griechen fordern diese Fristverlängerung zwar schon lange, waren bisher aber nicht auf Gegenliebe gestoßen. Ziel des IWF sei es, Griechenland wieder auf die Beine zu bringen, begründete Lagarde die Kehrtwende. Das Land solle eines Tages in der Lage sein, wieder Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die plötzliche Kehrtwende der IWF-Chefin hat offenbar auch ihren guten Freund, den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble, überrascht. Schäuble wollte die 2-Jahres-Frist aber nicht kommentieren, als er heute Morgen in Tokio eintraf.
Weil ich heute Morgen erst angekommen bin und weil ich Christine Lagarde noch treffen werde. Und ich habe sie zuletzt am Montag gesehen, da haben wir miteinander gesprochen.
Am Montag, beim Euro-Finanzministertreffen in Luxemburg, hatte Lagarde noch eine harte Haltung zu Griechenland vertreten, wie Schäuble. In Europa seien sich alle einig,
dass wir den Bericht der Troika abwarten und dann auf der Grundlage dieses Berichtes beraten und entscheiden werden.
Jede vorherige Spekulation sei nicht hilfreich. Die Troika aus IWF, EU-Kommission und Europäische Zentralbank ringt derzeit heftig um Griechenland. Nur wenn der Bericht zu den Reformfortschritten des Krisenlandes positiv ausfällt, bekommt Griechenland die nächste Hilfstranche von mehr als 31 Milliarden Euro. Doch bislang ist die Troika nicht überzeugt. Im Währungsfonds reift derweil offenbar die Erkenntnis, dass Griechenland es ohne einen weiteren Schuldenschnitt und mehr Zeit nicht schaffen kann. Wohl wissend, dass der so schwer zu löschende griechische Brandherd immer noch die ganze Eurozone entflammen kann, mit dunklen Rauchschwaden in der ganzen Welt. Das Risiko ist nach Einschätzung des IWF seit dem Frühjahr sogar wieder gestiegen. Jetzt wächst der Druck auf die Europäer, mehr zur Eindämmung der Krise zu tun und die angekündigten Reformen rasch umzusetzen.
Die Bilder gingen um die Welt, an jenem 25. Februar 2011. Die Bilder von den Schergen des Mubarak-Regimes, die auf Kamelen und Pferden ohne Rücksicht auf Demonstranten des arabischen Frühlings losritten, auf sie einschlugen und teilweise von ihren Reittieren gezerrt wurden. 25 Verantwortliche für diese Attacke sind gestern von einem Gericht freigesprochen worden. Unsere frühere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer war seinerzeit vor Ort. Das war nicht einfach ein Ereignis von vielen während der ägyptischen Revolution.
Nein, das war ein entscheidendes Ereignis. Ich erinnere mich, es war der 6. Tag des Aufstandes. Die Stimmung war friedlich, aber sehr gespannt. Und am späten Nachmittag schickte Mubarak seine Schlägertrupps auf den Tahrirplatz. Sie haben es erwähnt, auf Kamelen und Pferden. Diese ritten immer wieder in die Menge. Sie schlugen mit Eisenstangen, mit Stöcken auf die Demonstranten ein. Es war eine richtige Schlacht und wir spürten, dass es hier wirklich um die Entscheidung geht, dass es ein Wendepunkt sein könnte. Es gab 11 Tote, erinnere ich mich, und etwa 600 Verletzte.
Wer waren denn diese Angeklagten, die heute freigesprochen wurden?
In diesem Prozess geht es um die Drahtzieher hinter dieser Aktion und die finden wir in den höheren Sphären des Regimes. Das sind Mubarak-Vertraute, es sind Minister, es ist der Generalsekretär der ehemaligen Regimepartei NDP. Es sind Taikune, also Businessleute, die mit dem Regime eng verbunden waren. Und das deutet darauf hin, und es gibt auch sehr viele Aussagen in dieser Richtung, dass das Regime damals beschlossen hat, die Gegenrevolution zu starten, das können wir so sagen, den Tahrirplatz zu säubern von den Demonstranten mit allen Mitteln. Diese Rechnung ging nicht auf. Nach diesem 2. Februar bekam die Revolution, der Aufstand, sehr viel Zulauf und es kam zum Sturz am 11. Februar von Mubarak.
Es ist also ein politisch brisanter Freispruch, der heute gefällt wurde. Wie wird er begründet?
Detailliert kennt man ihn noch nicht, er wird erst in ein paar Tagen veröffentlicht. Der Richter sagt aber heute, er habe nicht genügend Beweise gehabt für die Schuld der Angeklagten. Die Anwälte der Opfer sagen, Zeugen seien nicht gehört worden oder Zeugen seien eingeschüchtert worden. Das Gericht habe sich zum Beispiel auf einen General gestützt, der einfach gesagt habe, es habe gar keine Toten gegeben.
Wie gefährlich ist dieser Freispruch politisch für Präsident Mursi?
Ich glaube, er ist sehr gefährlich und Mursi merkt das auch. Er hat nämlich schon angedeutet, dass es vermutlich einen weiteren Prozess geben wird, denn er weiß, so kann er das Vertrauen weiter Schichten der Bevölkerung nicht gewinnen. Außer Mubarak und ein paar anderen wurden nämlich die allermeisten mutmaßlichen Täter bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen.
Präsident Mursi vollzieht einen schwierigen Spagat zwischen Alt und Neu, zwischen Religion und Rechtsstaat. Und heute sind Teile des Entwurfs einer neuen Verfassung bekannt geworden. Inwiefern sind Staat und Religion getrennt?
Die sind nicht getrennt. Und die Islamisten, die das Monopol in dieser Verfassungskommission haben, die hauptsächlich die Verfassung jetzt schreiben, die wollen das natürlich mit aller Macht verhindern. Sie wollen einen islamischen Staat, einen religiösen, einen theokratischen. Jetzt, so scheint es jedenfalls, es ist nicht definitiv, es ist erst der Entwurf, es scheint so, dass sie in dieser Forderung aber ein bisschen zurückkrebsen müssen. Es steht jetzt nämlich die alte Formulierung in der neuen Verfassung, die heißt: Die Grundsätze der Scharia sind eine Quelle der Gesetzgebung. Das ist ein weiter Begriff, ein dehnbarer Begriff und die Islamisten wollten ihn sehr viel enger auf die Scharia fokussieren.
Die Scharia hat aber in Sachen Frauenrechte einen größeren Einfluss. Der ominöse Artikel 36 des Entwurfs bestimmt, dass die Scharia in Bezug auf Frauen den Vorrang vor der Verfassung hat. Wie frauenfeindlich ist Ägypten, zumal die Frauen doch während des arabischen Frühlings eine wichtige Rolle gespielt haben?
Ja, ich glaube, die Frauen erlebten während der Revolution eine Art positiven Ausnahmezustand. Damals bewunderten die Männer die Frauen, weil sie so an der Front waren, weil sie mitkämpften. Es gab auch keine Berichte von Diskriminierungen oder Belästigungen, aber jetzt sind sie wieder im alten Fahrwasser. Ägypten ist eine patriarchale Gesellschaft und die Islamisten wollen die Frauen an den Herd und ins Haus zurückdrängen. Die Frauen sind empört. Aber wenn Sie mit Feministinnen gesprochen haben während des Aufstandes, die haben Ihnen genau das prophezeit. Das wird ein langer Kampf und nach der Revolution werden wir wieder am Rand sein.
Präsident Mursi vollzieht einen Balanceakt. Er sendet auch verschiedene Signale aus. In welche Richtung steuert er Ägypten Ihrer Meinung nach?
Es geht sicher weg von der Revolution. Ägypten steuert in eine andere Richtung. Eine Aktivistin hat gestern gesagt, das Regime habe nur teilweise sein Personal ausgetauscht. Neben den Mubarak-Leuten seien jetzt auch noch die Religiösen am Ruder. Ich glaube, das stimmt, aber gerade die Liberalen und Unabhängigen, die das so sehen, die sind jetzt gefragt. Die müssen sich sammeln, die müssen sich erholen und eine Gegenkraft bilden. Es gibt gar keinen anderen Weg. Und wenn sie mit den Leuten in Ägypten sprechen, das ist eigentlich schon seit Monaten so, die sagen, also die Liberalen, die sehen das so, die wissen, dass es ein harter, ein langer Kampf sein wird. Die wissen, dass es viele Rückschläge und Umwege gibt. Und mir fällt immer wieder auf, dass gerade diese Leute nie die Metapher vom arabischen Frühling verwenden, die wir im Westen kennen, sondern sie denken realistischerweise in sehr viel längeren Zeiträumen.
Irin Meyer. Zum Schluss unserer Sendung sprechen wir nochmals vom Nobelpreis, vom Friedensnobelpreis, genauer vom Friedensnobelpreis 1922, den Friedhof Nansen für die Schaffung des sogenannten Nansen-Passes für staatenlose Flüchtlinge erhalten hat. Ein erster Schritt für die Rechte von Flüchtlingen. Heute, 90 Jahre später, lancieren nämlich die Schweiz und Norwegen die sogenannte Nansen-Initiative für die Opfer von Natur- und Klimakatastrophen. Denn anders als politisch und religiös Verfolgte gelten sie nicht als Flüchtlinge, sondern als, Zitat, freiwillige Migranten und haben kein Recht auf Asyl. Fredrik Steiger.
Im Jahr 2010 war es das Erdbeben in Haiti. Millionen von Menschen gerieten in Not. Doch ihr Nachbarland, die Dominikanische Republik, wies sie ab. Genauso erging es 2011 den Dürreopfern aus Somalia, die nach Kenia oder Äthiopien wollten. Sie hatten keinen Rechtsanspruch, aufgenommen zu werden, erläuterte Menschenrechtsexperte Professor Walter Kählin.
Der Flüchtlingsbegriff setzt an am Begriff der Verfolgung. Also die Idee, dass eine Regierung, der Staat sich gegen Menschen wendet, aus politischen Gründen, wegen ihrer Religion, ihrer ethnischen Herkunft. Und dieses Element fehlt natürlich total bei dieser Kategorie von Menschen, über die wir sprechen.
Opfer von Naturkatastrophen gelten wie ganz normale, freiwillige Auswanderer, einfach als Migranten, ohne spezielle Rechte. Genau da setzt die Nansen-Initiative der Schweiz und Norwegens an. Denn betroffen sind immer mehr Menschen, sagt Manuel Bessler, Chef der humanitären Hilfe im Schweizer Außenministerium.
Was neu oder sagen wir, was vermehrt ist, je länger je mehr, die Anzahl von Leuten, die betroffen sind, die Anzahl von Leuten, die vertrieben werden und eben auch jetzt mehr und mehr Leute, die internationale Grenzen überqueren müssen.
Mit dem Klimawandel werden Naturkatastrophen zahlreicher und heftiger. Die Initiative kommt also zur richtigen Zeit. Die Idee ist allerdings nicht, Katastrophenflüchtlinge mit politischen Flüchtlingen gleichzustellen. Ein absolutes Asylrecht gemäß Flüchtlingskonvention von 1951 wird es für sie nicht geben. Kählin spricht von einer Schutzagenda.
Das kann bedeuten ein Recht auf Zuflucht in einem anderen Staat, vorübergehende Schutzgewährung. Es muss aber auch bedeuten Regeln darüber, wie diese Menschen wieder zurückkehren können in ihre Länder.
Es wird aber Jahre brauchen, um Erfolg zu haben. Zumal zurzeit die UNO in vielen Fragen blockiert ist. Angestrebt wird deshalb zunächst eine große internationale Debatte über Katastrophenflüchtlinge. Regierungen sollen nationale Gesetze zu ihrem Schutz erlassen. Folgen sollen später regionale Konventionen. Erst danach will man Druck machen für weltweit verbindliche UNO-Regeln. Bern und Oslo, die beiden Paten der Initiative, wissen, noch wäre eine UNO-Resolution chancenlos. Viele Staaten fürchten neben den politisch bedingten Asylströmen nun auch noch von der Natur verursachte Völkerwanderungen.
Dann gibt es natürlich auch die Gruppe der Staaten, die wie auch in anderen Zusammenhängen hier ihre Souveränität betont und internationalen Diskussionen und Prozessen gegenüber aus grundsätzlichen Souveränitätserwägungen skeptisch eingestellt ist.
Um Namen zu nennen, etwa Russland und China, die auf der UNO-Bühne zurzeit ohnehin wenig kooperativ sind. Nötig ist aber vor allem auch, die hauptsächlich betroffenen Länder einzubinden, also die, in denen die Katastrophen stattfinden, und jene, wo die Opfer als erstes anklopfen. Viele von ihnen sind in der dritten Welt. Ihr Mitmachen ist umso wichtiger, als Vorstöße reicher westlicher Länder in der UNO oft von vornherein auf Misstrauen stoßen.
Ach, da kommt wieder die westliche Welt. Da kommen natürlich sofort auch Vorbehalte bezüglich der staatlichen Souveränität. Also ist das wieder irgendetwas Postkoloniales, das da im Westen zusammengebraut wird oder ausgedacht wird?
Sagt Manuel Bessler. Umso größer seine Genugtuung, dass sich bereits etliche nicht-westliche Länder zur Nansen-Initiative bekennen. Die Philippinen etwa, Kenia, Costa Rica oder Mexiko.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Georg Aufdermauer, für die Technik Andi Mettler, am Mikrofon Peter Vögeli. Und das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.